Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und willkommen zur ersten Folge unserer dritten Staffel Einig Uneinig. Ab jetzt A Better World to be Discussed. In den neuen Folgen wollen wir uns mit Themen beschäftigen, die uns, euch, sowie die Gesellschaft aktuell bewegen und dabei immer den Blick in die Zukunft richten. Wir wollen den Fokus darauf legen, welche Chancen Veränderungen mit sich bringen können und an welchen Lösungen an verschiedenen Stellen schon jetzt gearbeitet wird. Heute geht es um eine Sache, die uns besonders am Herzen liegt. Die Demokratie. Bei den Europawahlen wurde das Wahlalter auf 16 herabgesetzt. Den Bundestag darf man ab 18 wählen. Bei den Landtagswahlen herrschen unterschiedliche Gesetze. In einigen Bundesländern ist das Wählen des Landtags ab 16 erlaubt, in anderen ab 18. So etwa auch in Thüringen, wo vor wenigen Wochen der Landtag gewählt wurde. In Brandenburg, wo erst Mitte September die Landtagswahlen stattfanden, darf hingegen schon ab 16 gewählt werden. Kerstin Ott ist Leiterin des Forums Jugend und Politik in der Politischen Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mit Frau Professorin Alexandra Wuttig spricht sie heute darüber, wie junge Menschen in Deutschland zu Politik und politischen Parteien stehen, was ihr Wahlverhalten beeinflusst und welche Schlüsse sich aus der Europawahl für die 2025 anstehenden Bundestagswahlen ziehen lassen. Bevor wir gleich mit Kerstin ins Gespräch gehen, möchte ich gerne mit dir, Alex, einmal die Thematik einordnen. Was hat dazu geführt, dass die Europawahlen das Wahlalter auf 16 herabgesetzt haben?
Oh, wenn ich über die Antwort nachdenke, merke ich, wie alt ich tatsächlich bin. Ich kann mich erinnern, in der Schule, und das ist wirklich lange her, haben wir schon darüber diskutiert damals, wie wir es fänden würden, wenn das Wahlalter herabgesetzt werden würde. Ich glaube, damals hatten wir 15 irgendwie anvisiert und diskutiert. Dann wurde es wieder im Studium, als ich studiert habe, wurde es auch als Case und als was müsste an Gesetzen geändert werden, damit wir schon früher wählen können. Und ich kann mich erinnern, ich fand es immer super spannend und gut. Ich war immer dafür, weil ich mir immer dachte, ja, Innovation nach vorne, wir junge Menschen müssen einfach wählen können. Ich habe es immer mit was Gutem verbunden. Also im Prinzip ist es nichts Neues, dass wir darüber diskutieren und dass wir es machen und das Wahlalter runtergesetzt. Es gibt auch andere Länder, wie zum Beispiel Österreich, wo es auch schon gemacht worden ist. Es ist ein Trend und ich glaube, es soll dazu dienen, eben junge Menschen früher mit einzubeziehen. Sie wollen ja auch einbezogen werden und das ist es eben dazu, dass sie stärker in diese demokratischen Prozesse eingezogen werden und auch politische Teilhabe ermöglichen. Gerade vor dem Hintergrund, dass sie in der Schule die Möglichkeit haben, politische Bildung zu erfahren. Also quasi nicht komplett losgelassen werden ohne Hintergrund.
Jetzt hast du schon einige positive Konsequenzen beleuchtet. Siehst du auch negative Konsequenzen, wenn früher gewählt wird?
Ja, also was wir immer dann angebracht haben, ist natürlich auch mögliche fehlende Reife. Vielleicht kann man in so einem jungen Alter nicht unterscheiden, Fake News von richtigen News. Das können wir Erwachsenen auch noch nicht ganz richtig unterscheiden. Also insofern ist das vielleicht kein Phänomen der Jungen. Und lassen sich vielleicht auch leichter manipulieren. Aber das sind auch nur vielleicht. Das ist ja auch, es trifft auf nicht jeden Jugendlichen zu, sondern sind Alpha-Verallgemeinerungen, die auf die Gesamtheit irgendwie vielleicht passen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ich glaube, das ist eine Chance, die jungen Menschen abzuholen und einzubinden.
Und wo glaubst du, unterscheiden sich die politischen Prioritäten zwischen den jüngeren Wählerinnen von den älteren?
Ja, man sagt einfach, wenn man sich die Studien anschaut, dass die jüngeren Wähler andere Schwerpunkte haben, wie zum Beispiel Gleichberechtigung, was ich super fände, Umwelt, und dass die älteren eher auf Finanzen, Steuern, Rente schauen würden. Hat sich das bestätigt, wenn wir uns anschauen, wie die Wahlen ausgegangen sind?
Da gehen wir gleich drauf ein. Wir möchten in der heutigen Folge Jungwählerinnen und ihr Wahlverhalten etwas besser verstehen und haben dazu Kerstin Ott eingeladen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hallo Kerstin, schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns sehr. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat 2023 die Studie Krisenerwachsenen veröffentlicht und darin geht es um die Frage, wie junge Wählerinnen auf Politik, Parteien und Gesellschaft blicken. Die Ergebnisse zeigen, dass 82% der Jungwählerinnen von der Notwendigkeit politischer Parteien Parteien für das Funktionieren der Demokratie überzeugt sind. Allerdings bemängeln knapp 2/3 fehlende Beteiligungsmöglichkeiten in der Politik. Ja, wie politisch engagieren sich denn die jungen Menschen in Deutschland, Kerstin? Hast du eine Einschätzung für uns?
Also in jedem Fall muss man feststellen, junge Menschen engagieren sich nicht so politisch wie erwachsene, ältere Gruppen in der Gesellschaft. Es ist einfach ein besonderes Verhältnis zwischen Jugend und Politik. Erstens, worüber wir heute sprechen, die Mehrheit der jungen Menschen darf sich noch nicht direkt politisch beteiligen. Das Mitbestimmen bei Wahlen fehlt oder ist erst ab 16 möglich, in Teilen auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene gar nicht, auf europäischer Ebene inzwischen schon. Das heißt, das Mitmachen ist gar nicht so einfach möglich für junge Menschen. Das heißt, auch diese Motivation, sich politisch einzubringen, ist anders als bei Erwachsenen. Und das andere ist natürlich auch, junge Menschen fangen erst an, sich mit Politik zu beschäftigen. Politische Bildung beginnt in der Schule ganz unterschiedlich, je nach Schulform, je nach Bundesland. Das heißt auch dieses Verhältnis, wie kenne ich mich aus, wie traue ich mir auch zu, mein politisches Urteil zu fällen, mich politisch zu verorten. Das entsteht in der Jugend erst und ist natürlich eine Voraussetzung, sich auch dann ganz gezielt in die Politik einzubringen. Das heißt, da gibt es einen Unterschied von jungen Menschen zu älteren Menschen. Es gibt auch einen Unterschied, was die Formen angeht. Junge Menschen sind nicht in den klassischen Formen politischer Beteiligung ganz vorne mit dabei, in Parteien zum Beispiel kandidieren, weniger stark für politische Ämter als Ältere. Das ist auf jeden Fall ein klarer Befund. Aber wenn man so einen Schritt zurückgeht und Politik im weiteren Sinn nochmal betrachtet, sieht man, dass junge Menschen unglaublich vielfältig auch aktiv sind zu politischen Themen, sich einbringen in Online-Diskussionen zum Beispiel, politische Inhalte teilen, bei Demonstrationen mit dabei sind. Wir haben jetzt 2019, 2021 gesehen, das war vor allem die Jugendbewegung Fridays for Future, die Klimapolitik nochmal wirklich vorne auf die Agenda gebracht hat. Auch Alex, du hast Gleichberechtigung angesprochen, also das Bekenntnis und auch das Einfordern von Vielfalt untereinander, auch geschlechtliche Orientierung, ist auf jeden Fall ein starker Punkt, den junge Menschen voranbringen. Also wenn man so einen Schritt zurückgeht von den klassischen politischen Beteiligungsformen, sind junge Menschen schon auch mit dabei, sind auch die ehrenamtlich am stärksten engagierte Generation im Vergleich zu Älteren. Das heißt, die Bereitschaft, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen, sehen wir absolut. Es ist die Frage, wie man es zusammenbringt, die erwachsene Politik und das, was junge Menschen umtreibt. Und Politikinteresse sehen wir auch steigt. Wahlbeteiligung ist anders als bei Älteren, im Schritt niedriger. Aber ich glaube, das sind ja auch Themen, wo wir mit Wählen ab 16 ganz gut ansetzen können und diskutieren können, was ist da zu tun. Genau, vielleicht so viel.
Aber dann ist es erste doch schade, dass wir diese Begeisterung, die ja durchaus da ist und um sich das Einbringen irgendwie nicht kanalisiert und abgeholt werden kann, damit sie A andauert und sie da nicht frustriert sind irgendwie und sagen, wir haben es doch versucht und irgendwie mit 20 dann aufgeben und es nicht irgendwie in so eine, ja, also finde ich wirklich, wirklich schade, dass also sie wollen und irgendwie schaffen wir es nicht, sie abzuholen.
Also vielleicht kann man da schon nochmal sagen, also was wir jetzt beispielsweise bei Krisenerwachsenen gesehen haben in der Studie, ist, dass diese Bereitschaft, sich einzubringen, auch das Interesse, gehört zu werden, auch das Monieren, 77% der jungen Menschen sagen, Politik nimmt ihre Sorgen nicht ernst, das ist ein klarer Befund. Aber wenn wir stärker in die Debatte gehen, sehen wir, junge Menschen beschäftigen sich doch noch nicht so sehr intensiv mit politischen Themen. Das heißt, das politische Wissen entwickelt sich erst, auch das politische, das Auskennen in bestimmten Themen, sich einbringen, das ist erst am Entstehen. Und ich glaube, da gibt es zwei Probleme. Also einmal, glaube ich, biografisch haben wir in vielen, wir haben ja auch qualitative Interviews geführt in Krisenerwachsenen und nicht nur quantitativ quasi viele junge Menschen befragt. Gerade qualitativ kam vor allem auch nochmal so ein Befund, junge Menschen sind auch gerade mit anderen Dingen biografisch beschäftigt, verlassen das Elternhaus, sind dabei, den Übergang in den Beruf irgendwie zu meistern. Manche sagen auch, sie sind auch irgendwie beschäftigt damit, eine Freundin zu finden oder einen Freund zum Beispiel. Das heißt, sind eigentlich nicht wild entschlossen, sich in die nächste Erwachsenenveranstaltung, wie ja Politik oft auch wirkt für junge Menschen, sofort mit reinzubegeben. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall mit bedenken. Und strukturell, sie sind nicht so sehr gefragt. Also ihre Stimme, wenn sie sich nicht beteiligen können bei Wahlen, macht keinen Unterschied. Das heißt, da gibt es schon auch einen Punkt zu sagen, naja, das Interesse ist da, aber die Beteiligung, die ist noch ausbaufähig.
Das heißt, sie suchen sich meistens Spektren aus, wo sie sich engagieren können, wie Demonstrationen, Bewegungen, aber dann meistens auch thematisch bezogen wahrscheinlich, oder? Diversity oder Klimaschutz. Und das ist dann aber eben ein Teilbereich für den, die sich einsetzen. Das seht ihr?
Absolut, genau. Also das glaube ich, geben die Studien, viele Studien auch zum politischen Engagement junger Menschen her. Und ich glaube, das ist auch verständlich, weil da ja auch der Punkt immer oder die Frage immer ist, was motiviert mich zum Handeln? Das ist ja auch die Einschätzung, bewirkt mein Handeln auch etwas? Also auf einer Demonstration kann ich unmittelbar mich mit anderen zu meinem Thema sichtbar machen, zum Beispiel. Und wenn ich mich zu einer NGO thematisch engagiere, ist es für mich vielleicht einfacher, als junger Mensch den Weg durch die Partei zu gehen, bis ich irgendwann vielleicht in ein Amt gewählt werde und dann auf kommunaler Ebene mitentscheiden kann, auf anderer Ebene. Ich glaube, dieser Punkt, wo macht meine Stimme einen Unterschied, den haben junge Menschen ganz klar. Und also neben diesen Formen, die quasi so im informellen Bereich von politischem Engagement angesiedelt sind, sehen wir aber auch, dass junge Menschen allen voran wählen. Ganz, ganz besonders wichtig ist. Und das ist die Form, wo sie sagen, da können sie sich beteiligen, da ist ihre Wirksamkeit hoch, ihr Einfluss auch, die Chancen. Und genau, vielleicht das ist auch nochmal ein spannender Punkt, über Wählen ab 16 zu reden. Also genau, junge Menschen gucken, wo bringt das auch was, wo ich mich engagiere. Und trotzdem, wo traue ich mir auch zu?
Trotzdem zeigt eure Studie aber auch, dass mehr als die Hälfte von keinem im Wettbewerb stehenden Partei wirklich überzeugt ist und ich schaue auf meinen Zettel, 40% die Sprache auch als problematisch ansehen, die Politikerinnen an den Tag legen. Das ist ja schon auch alarmierend, oder?
Absolut, absolut alarmierend. Ich glaube, jetzt können wir wahrscheinlich ganz schnell auch auf die Wahlen, die in diesem Jahr stattgefunden haben, auch gucken. Ich glaube, da passt dazu ganz gut auch der Befund der Europawahl, dass junge Menschen allen voran auch kleine Parteien gewählt haben, Kleinstparteien. Passt, glaube ich, zu dem Lebensgefühl, zu der Einschätzung junger Menschen. Die klassischen großen Parteien, die lange politische Verantwortung hatten oder haben, kommen nicht so richtig auf sie zu, nehmen ihre Themen nicht auf, kommunizieren nicht so, dass es bei ihnen ankommt. Und dementsprechend gibt es da auch eine Abwendung, die wir jetzt bei Krisenerwachsenen gesehen haben, die wir aber auch in den Wahlen in diesem Jahr sehen. Genau, also das gehört auch dazu. Also es klappt nicht automatisch zwischen Jugend und Politik.
Ich glaube, die klassischen Parteien, wenn ich ganz kurz nur einspringen darf, die schaffen es irgendwie nicht, uns das Gefühl zu vermitteln. Und damit meine ich uns, weil es nicht nur die jungen Menschen ab 16, sondern durchaus auch andere Teile der Bevölkerung gibt, die irgendwie sich von den Parteien nicht abgeholt werden. Deswegen sage ich uns, die schaffen uns nicht, dieses Gefühl zu geben, dass sie sich selbst, also wie soll ich sagen, dass auch dort mehr Diversity, mehr unterschiedliche Backgrounds, unterschiedliche Alter, Range und so weiter. Also die schaffen es irgendwie nicht, uns das Gefühl zu geben, dass wir gesehen werden. Und ich glaube, dass die jungen Menschen genau das gleiche Gefühl haben. Sie fühlen sich nicht repräsentiert. Ihre Themen sind dort, spielen keine Rolle, wenn man den klassischen Politikern zuhört irgendwie. Keiner geht auf sie quasi ein oder versucht es irgendwie. Und zum Teil ist es auch, was du gesagt hast, Kerstin, dann irgendwann die sagen, naja, die können doch nicht wählen. Was soll ich denn auf die Probleme eines 16-Jährigen eingehen? Aber das sind ja nicht die Probleme eines 16-Jährigen, sondern das sind die Probleme einer ganzen Generation, ja? Die reden ja über, wir entscheiden über Sachen, die sie dann betreffen werden. Und es ist dann umso normaler, dass man sagt, naja, lass sie doch mal hören. Man muss schon sagen, dass irgendwie die Europawahlen, oft sagt man ja, wenn man es im Nachhinein betrachtet, so als Nebenwahlen betrachtet werden, man gibt denen nicht so viel Bedeutung bei und so weiter. Weiß ich nicht. Ich glaube, das war ein Signal. Und wenn man sich die Wahlen anschaut, die danach kamen, es war ein Signal, die man dann nicht immer wieder so klassisch, wenn man dann diese, ich rede mir jetzt ein bisschen in Rage, aber dieser Wähler, dieser nach den Wahlen, diese Analysen, die wir doch alle im Fernsehen sehen, wo wir alle die gleichen Floskeln hören, sagen, naja, nur Ausreden im Prinzip, warum es so ausgegangen ist. Wir wussten es ja schon vorher, wie es ausgehen wird. Und im Nachhinein einfach nur sagen, naja, aber. Das Problem ist, wir müssen uns einfach ehrlich sein und sagen, was können wir denn anders tun und nicht das Feld den anderen überlassen, die es anders dann offensichtlich tun, ja. Und das finde ich dann so schade, wenn ich mir dann anderen Ländern anschaue, wie zum Beispiel USA, wo so eine Euphorie, nachdem jetzt die neue Kandidatin dann quasi auserkoren ist bei den Demokraten. Es betrifft mich natürlich nicht direkt, aber ich habe mir diesen Parteitag der Demokraten angeschaut. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe die Reden mir reingezogen. Jetzt könnte man sagen, ich bin Nerd, was das anbetrifft, aber es hat so eine Aufbruchstimmung. Und was Sie verstanden haben, was ich hier leider noch nicht gesehen habe, Sie haben Influencer zu diesem Parteitag eingeladen. Es gab eine Ecke, wo nur Influencer dort waren, Social-Media-Influencer, die darüber berichtet haben auf Social Media, die Clips gemacht haben, die dazu beigetragen, dass diese Euphorie und eben die jungen Menschen abgeholt werden. Und das würde ich mir hier vielleicht auch wünschen.
Aber Alex, zu dem Thema muss man ja sagen, ich glaube, auch das Thema wird ja schon lange diskutiert, dass die demokratischen Parteien es ein bisschen verschlafen haben, in bestimmten Medien auch genug repräsentiert zu sein. Es wird immer erwartet, dass Expertise gezeigt wird. Gleichzeitig muss man aber irgendwie der Mensch noch da sein, man muss noch authentisch sein. Will man die Politiker beim Döneressen sehen? Fragezeichen. Also das ist natürlich auch immer ein schmaler Grat zwischen, machst du dich jetzt zum Kasper und ist es noch authentisch? Und ich glaube, dass wir da vielleicht auch in Deutschland eine andere Sozialisierung haben, als in Amerika mit solchen Themen umzugehen. Und es natürlich auf Druck nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz wissen wir alle, dass die AfD da durchaus ihre Wege gegangen ist und auch damit auch Erfolg hatte. Kerstin, direkt an dich gefragt, warum haben die es geschafft und warum schaffen sie es, diesen Weg zu gehen und dabei quasi nicht der Clown im Raum zu sein, sondern damit wirklich die Themen der Jugend irgendwie auch abzugreifen? Weil sie so einfach runtergebrochen werden können, weil man Themen, die die Jugend ansprechen und die AfD thematisiert, vielleicht auch in einem Satz schneller runtergebrochen werden können als eine Steuerthematik. Was ist es?
Also es ist auf jeden Fall vieles, was zusammenkommt, würde ich sagen. Es gibt nicht die einfache Antwort zu sagen, alle Parteien müssten sofort auf TikTok gehen und da Dinge vergleichbar der AfD tun, dann wird alles besser. Ich glaube, das so einfach ist es nicht. Aber was wir aus Krisen erwachsen, unsere Jugendstudie schon auch gesehen haben, ist, dass junge Menschen zum einen auch erreichbar sind für politische Inhalte. Das heißt auch von Parteien Lösungen, Antworten auf ihre Sorgen auch einfordern, erwarten. Das heißt, es geht schon auch um gute Politik für junge Menschen, also gute Politikvorschläge, wie Politik auf das reagieren kann, was wir ganz stark festgestellt haben, dass junge Menschen besorgter sind, Zukunftssorgen teilen, sich inzwischen auch fragen, nicht nur, wie schaffen wir es als Gesellschaft insgesamt, die Klimakrise zu bewältigen, die Transformation, die Digitalisierung zu gestalten, sondern auch, wo bleiben sie selbst? Wo bleibt ihre Absicherung in dieser Zeit, ihre finanzielle Absicherung, wie sieht Daseinsvorsorge auch konkret für Sie aus? Wo finden Sie eine Wohnung? Wie sieht es um Rente aus? Das sind Themen, die junge Menschen umtreiben. Das heißt, dieses Krisengefühl, diese Unsicherheit, die ist bei jungen Menschen da und da erwarten junge Menschen Antworten. Und gleichzeitig, wo erreicht man junge Menschen, wenn man denn als Partei diese Antworten bieten möchte und kommunizieren möchte? Dann sind das einfach ganz andere Informationswelten, sprich TikTok haben wir schon angesprochen, wo man einfach klar sieht, dass da vor allem die AfD einen großen Vorsprung sich erarbeitet hat, schon lange präsent ist unter jungen Menschen, sich Netze aufgebaut hat, Interaktion professionell betreibt mit der jungen Zielgruppe und andere Parteien da einfach zu spät aufgesprungen sind oder auch Nachholbedarf haben. Das ist ganz klar. Also ich glaube, es ist beides eine Antwort auf die Sorgen junger Menschen und aber auch diese Antworten dort zu kommunizieren, wo sie junge Menschen erreichen.
Und jetzt hattest du vorhin gesagt, die Kleinstparteien werden verstärkt gewählt. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich den Stimmzuwachs bei der CDU und bei der AfD. Wir sprechen den großen Elefanten im Raum an. Warum sind die bei den Jugendlichen so beliebt, wenn sie ja doch in Teilen als konservativ oder sehr konservativ bis darüber hinaus diskutiert werden und auch Werte vermitteln, die sich ja eigentlich beißen mit denen, die wir eingangs diskutiert haben, dass wir sagen, wir wollen eine diversere Welt, wir wollen eine Welt, in der Geschlechterparität herrscht, in der die Frauenrechte gesichert werden und die natürlich von der AfD in großen Teilen auch einfach in Frage gestellt werden. Wo erklärt sich das?
Geht an mich, oder?
Aber Kerstin, jetzt muss sie quasi die Welt alles einfach in drei Sätzen erklären und die Lösung bieten.
Ich glaube, die Lösung, da müssen wir alle ran. Aber vielleicht, was sich ja abzeichnet und was sich ablesen lässt, das ist vielleicht auch ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist als Jugendbildnerin. Also, Jugend ist nicht gleich Jugend. Das heißt, es ist das Meinungsspektrum, das wir in der Gesellschaft vorfinden, findet sich auch unter jungen Menschen. Ganz Vielfalt an Orientierungen, was jungen Menschen wichtig ist. Und Jugend ist nicht überwiegend rechts oder konservativ. Das heißt, die Mehrheit der jungen Menschen hat nach wie vor, auch wenn wir jetzt im Osten sehen, ein Drittel der jungen WählerInnen hat sich der AfD angeschlossen, wählen demokratische Parteien. Das ist auf jeden Fall ein Fakt, mit dem wir, das wir nicht vergessen dürfen, wenn wir über junge Menschen und mit jungen Menschen sprechen. Das heißt, diese Vielfalt ist da. Das heißt, diese Orientierungen, die wir gesehen haben, wir haben ja gefragt, wie wichtig ist euch Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, wie wichtig ist euch mehr in Klimaschutz zu investieren, höhere Einkommen mehr zu besteuern, niedrigere zu entlasten. Diese Einstellungen, die sind vorhanden. Aber was wir gesehen haben und was vielleicht auch schon ein Ansatz für die Erklärung für den Erfolg der rechtskonservativen oder der rechtsextremen Partei, auch wie der AfD ist, dass wir gesehen haben, dass auch dieses Thema Migration plötzlich bei jungen Menschen ein ganz großes Thema ist. Jetzt kann man sagen, der Rechtsruck, der in der Gesellschaft insgesamt stattfindet, der findet auch bei jungen Menschen statt. Das ist vielleicht der eine Punkt. Und wenn man nochmal genau auch hinguckt, wer hat denn die AfD vor allem auch gewählt unter jungen Menschen und guckt, was sind denn da Lebenslagen oder Probleme, dann kommt man, glaube ich, auf der Suche nach einer Lösung ein bisschen schneller voran. Das sind vor allem junge Männer, haben wir gesehen, die AfD auch wählen bei den Landtagswahlen, mit niedriger Bildung im ländlichen Raum. Und eben vor allem in Ostdeutschland noch mal viel mehr als bei der Europawahl. Und man sagt, naja, vielleicht packt da die AfD über die richtigen Jugendkanäle, aber auch über eine Präsenz vor Ort, diese Stimmungslage. Es wird unsicher. Ich bin vielleicht von Abstiegsängsten besorgt. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft sich weiterentwickelt. Ich erlebe, dass sich der Staat zurückzieht, dass Jugendangebote vor Ort weniger werden. Das deckt sich, also diese Stimmungsmacher der AfD, wir haben hier eine Antwort. Und schuld sind die Ausländer und die Lösung ist Grenzen dicht machen, deckt sich mit dem Lebensgefühl von jungen Menschen in diesen Situationen, diesen Regionen sozusagen. Das, glaube ich, kann man schon irgendwie sehen, wer die wählt. Da kommt was zusammen.
Also im Prinzip werden sie dann quasi emotional abgeholt. Die Entscheidung findet gar nicht, ich vergleiche die Parteiprogramme, die werden einfach emotional abgeholt bei diesem Unsicherheitsgefühl, das eben vorherrscht. Und da kann man nicht mit Inhalte oder mit politischen Inhalten oder mit Parteiprogrammen irgendwie wahrscheinlich, man muss sie versuchen auch irgendwie emotional abzuholen, wäre meine Frage. Aber dann mit den richtigen Inhalten, weil ja.
Ich glaube, die Frage ist, ob dort, wo die AfD von jungen Menschen wirklich so massiv gewählt wurde, diese Diskussion überhaupt noch stattfindet. Das heißt, wenn die AfD die einzige Partei ist, die auf TikTok junge Menschen erreicht mit diesen Themen Migration, diesem Unsicherheitsgefühl und sagt, wir kümmern uns, wir haben die Antworten, wir haben die Lösung, wir wissen, hätten wir weniger Ausländer, hätten wir mehr Geld für Schulen, würden wir die Grenzen dicht machen, hätten wir sichere Innenstädte, würdet ihr euch besser fühlen vor Ort.
Genau.
Wenn das die einzige Diskussion über Inhalte ist, die stattfindet, dann ist es natürlich auch ein Problem. Dann geht es nicht nur um Kommunikation, sondern es geht auch darum, warum diese Diskussion so mit einem so großen Ungleichgewicht bei jungen Menschen vor Ort.
Ich habe vielleicht eine ketzerische Frage noch. Ja. Wie siehst du die Rolle der etablierten Parteien und Politiker in dieser Diskussion? Was ich damit sagen will, ist es deren Rolle, dann die Sachen richtig zu stellen und mit richtigen Inhalten dann dagegen zu halten oder die Diskussion noch mehr einzuheizen, indem man, was soll ich sagen, ich glaube, man muss für sich entscheiden, machen wir was Großes daraus und geben wir wirklich das Gefühl, Migration ist das zentrale Problem hier und wenn wir das nicht lösen, geht Deutschland im Bach runter? Oder erkläre ich die Sache sachlich und sage, Leute, wir haben durchaus wirklich, wirklich andere Probleme, wo wir ansetzen können und wo wir uns zukunftsfähig machen können und Migration ist wirklich nicht das, was uns bedroht. Wo ist da der schmale Grat und was ist die Rolle der etablierten Politiker eben, damit sie die Sachen richtig stellen und wir uns nicht in diesen Spirale, wir immer weiter uns gegenseitig die Bälle schwimmen und einfach was draus machen, was eigentlich de facto, wenn wir uns die Zahlen anschauen, nicht wahr ist.
Also ich glaube absolut, ne? Der Diskurs ist ja in der Gesellschaft im Moment auch sehr, sehr verzerrt. Also es wird viel über Migration gesprochen und das die Lösung von vielen Problemen erscheint als die Lösung von vielen Problemen, die wir im Land haben. Ich glaube, das richtig zu stellen, auch einzuordnen, ist sicher in jedem Fall ein wichtiger Punkt in der politischen Kommunikation zwischen Politik und Partei und Gesellschaft, zwischen Politik und jungen Menschen in jedem Fall auch. Aber man darf schon auch nicht vergessen, also diesen Punkt, wirklich die Sorgen von jungen Menschen ernst zu nehmen, auch auf das Besondere, die besonderen Lebensorte, Lebenssituationen von jungen Menschen einzugehen, ist mindestens genauso wichtig. Und auch die, also auch ernst zu nehmen, woher kommt das denn, dass junge Menschen sich plötzlich Sorgen machen um zu viel Migration in unserem Land, auch um ihre eigene Sicherheit. Das liegt ja auch daran, dass, wenn man guckt, wo sich junge Menschen bewegen, an Schulen, in ihrem Viertel, junge Menschen ja mit Migration, mit vielleicht auch Integration, die noch nicht so gut läuft, wo wir uns insgesamt auch kümmern müssten, anders konfrontiert sind als Erwachsene, die sich ja in ihren viel homogeneren Welten bewegen. Das heißt, wenn ich eine Schule habe mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern, die vielleicht noch mehr Förderung in Deutsch brauchen, um sich gut einbringen zu können, sich gut entwickeln zu können. Dann aber sehe, es gibt einen Lehrkräftemangel, es fällt Unterricht aus, es läuft nicht gut. Ich habe auch kein gutes Schulgebäude, wo ich differenzieren kann. Dann ist das natürlich ein Punkt, der vor allem junge Menschen trifft, und diese Sorge ernst zu nehmen und trotzdem im Gespräch zu bleiben. Was sind denn Lösungen, die uns als Gesellschaft wirklich langfristig tragen und voranbringen? Ich glaube, und das in einer TikTok oder YouTube Shorts Gesprächsgänge hinzubekommen, das ist, glaube ich, die Kunst der Stunde, aber schwieriger denn je.
Ja, absolut.
Absolut plausibel. Jetzt führt mich das Thema natürlich direkt weiter. Die AfD wird trotzdem von vielen jungen Leuten gar nicht als rechtspopulistisch wahrgenommen. Habt ihr da irgendwie eine Einschätzung zu? Warum ist das so?
Ja, ich kann es nur mutmaßen, weil sie eben es schaffen, andere politische Inhalte irgendwie zu transportieren, weil man, also sie schaffen es, sich so darzustellen, dass man eben auf diese Seite gar nicht schaut. Zum einen, und zum anderen werden Parteiprogramme, wo wirklich was drinsteht zum Gleichstellung von Mann und Frau, oft gar nicht gelesen. Sondern es ist ja nur eine Meinung, subjektive Meinung aufgrund, wie Kerstin schon gesagt hat, eines kurzen TikToks. Und da werden ja selektiv Themen behandelt. Und das Offensichtliche, man sieht ja, dass die AfD auch Frauen in Führungspositionen hat und so weiter. Also es trifft dich gar nicht so offensichtlich, dass sie eben eine doch gesonderte Meinung zu manchen Themen haben. Und ich glaube, was helfen würde, wäre vielleicht auch Vertrauen in die politischen Institutionen zu stärken, die wir schon haben, und eine gewisse Transparenz, ja, damit auch diese Unsicherheit genommen wird. Weil auch das schüren leider manche Parteien, also diese Unsicherheit, dass man sich da oben nicht kümmert und die Intransparenz, und man weiß nicht, was da oben ist, und die einzige Lösung ist quasi, die da oben abzulösen. Und ich glaube, also in der Kommunikation wird es, glaube ich, vermieden, es so offensichtlich darzustellen, dass sie eben rechtsextrem sind, und dadurch, dass sie es eben schaffen, Stories zu erzählen, trifft sich ja nicht so offensichtlich. Und wenn du den anderen ja nicht hundertprozentig glaubst, ja, also wenn du die dann erzählen, die sind rechts, dann musst du dir schon selber die Meinung bilden und quasi dieses kritisches Denken an den Tag legen, was vielleicht nicht jedem quasi in der Schule schon beigebracht worden ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Dieses kritisches Denken wäre aus meiner Sicht wie immer super, super wichtig, damit ich selber entscheiden kann, sind die wirklich rechtsextrem, ja oder nein. Ja, weil wie soll ich denn sonst entscheiden können, ob ich der Person da vorne glaube oder nicht? Das muss man hinterfragen, und ich glaube, dieses Hinterfragen bleibt bei manchen doch aus. Oder Kerstin, wie siehst du das?
Also, ich glaube, das ist ja der Punkt, ne? Wie können wir auch das Wählen von jungen Menschen begleiten, ne? Die auch sagen, sie kennen sich in Teilen, also wir gehen teilweise nicht wählen, weil sie sich nicht gut genug auskennen. Das ist ja ein Befund, den man ernst nehmen muss, und man sagen muss, politische Bildung muss eine andere Rolle spielen, auch an Jugendorten, an Schulen, in jedem Fall. Jetzt sind wir ja bei der Frage angekommen, warum wirkt die AfD als eine normale Partei, die auch junge Menschen wählen, die noch nicht geschlossen quasi ein rechtsextremes Weltbild aufweisen. Das ist ja nicht die Mehrheit. Nochmal dazu zwei Gedanken. Ich glaube, einen Punkt, Alex, hast du schon gut beschrieben. Es liegt ja an der AfD sicher auch, wie die AfD auftritt und wie sie junge Menschen anspricht. Aber ich glaube, es gibt auch einen anderen Punkt, der auf die Gesellschaft insgesamt zurückfällt, auf die Parteien. Es findet ja durchaus eine Normalisierung der AfD auch statt. Also wenn demokratische Parteien plötzlich auch in den Diskurs einsteigen und sagen, wir müssen dringend über Migration reden. Das ist das Problem Nummer eins bei uns im Land. Dann kommt es bei jungen Menschen so an, zu sagen, naja, gut, das, was die AfD denn schon lange sagt, ist gar nicht stimmt falsch. Offensichtlich. Da scheint was dran zu sein. Und dann gibt es ja auch für mich kein Problem, die AfD auch wirklich zu wählen, quasi das Original zu wählen. Das heißt, dieses steige ich auf diese rechten Narrative ein, so sagt man ja oft, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, auch wie die AfD wahrgenommen wird, wie die Positionen wahrgenommen werden, wenn das plötzlich Sorgen sind der Mitte und die Antworten gar nicht so falsch sind, dann kann ich die ja auch wählen. Das ist vielleicht ein Punkt eins. Und der zweite Punkt, mit dem wir uns beschäftigen, wir werten ja im Moment auch Studienergebnisse aus zu den Erstwählenden bei der Europawahl. Die sind noch nicht fertig, das heißt, ganz fix sind sie nicht, aber wir beschäftigen uns da eben auch mit der Wahrnehmung der AfD unter jungen Menschen. Und da muss man einfach feststellen, die AfD ist, seitdem junge Menschen, die heute das erste Mal wählen dürfen, eine Partei, die im Bundestag ganz normal präsent ist. Das heißt, sie kommt für junge Menschen in dem normalen Parteienspektrum absolut vor. Und ja, also in Gesprächen hören wir manchmal auch, naja, wenn die AfD denn so eine schlimme Partei wäre, warum dürfen wir die denn überhaupt noch wählen? Also das heißt, das ist einfach eine andere Wahrnehmung, die in Teilen an der AfD liegt, aber in Teilen auch darüber daran liegt, wie andere Parteien die Themen aufgreifen, aber auch in der politischen Situation, in der junge Menschen aufwachsen.
Absolut. Und es ist ja ganz normal, dass die jungen Menschen sich nicht damit auseinandersetzen, wie es im Bundestag abläuft, seitdem die AfD da ist. Was für Auseinandersetzungen, was für ein Ton dort herrscht, was die AfD wirklich auf die Straße gebracht hat, seitdem, also was haben sie wirklich erreicht, will ich damit sagen, ja, Gesetzesinitiativen und so weiter. Keiner setzt sich so tief damit auseinander. Verständlicherweise, denn es ist nicht der, ja, es ist nicht das, was sie bewegt. Insofern ist es wirklich schwer, da Transparenz zu finden. Und das ist so, wie du gesagt hast, Kerstin, solange, wenn alle quasi ein bisschen rechter werden, dann ist es doch ganz klar, dass ich mir dann denke, ja, so schlimm, also so falsch kann das ja nicht sein. Und deswegen sehe ich halt auch die Rolle der etablierten Politiker, der demokratischen Parteien, da Paroli zu bieten, auch mal zu sagen, Leute, lass uns mal über die wirklich guten Themen reden. Wie wollen wir dieses Land voranbringen? Und nicht aus einer Mücke, also ich sage jetzt nicht eine Mücke, natürlich ist da auch ein Problem, aber dass man wirklich als auch gerade rückt und sagt, das sind eigentlich die Main-Sachen, über die wir sprechen sollten, die euch und uns nach vorne bringen.
Ja, junge Menschen haben schon auch verdient, begleitet zu werden bei ihrem ersten Wählen, auf ihre erste Wahlentscheidung hin. Das heißt, dieser Punkt, wo kann denn diese Aufklärung, dieses kritische Denken auch geübt werden, auch dieses sich auskennen in der Politik, irgendwie auch entscheiden können zwischen verschiedenen Lösungsvorschlägen zu den Problemen, die mich beschäftigen. Das muss viel, viel stärker stattfinden an Schulen, über Jugendkommunikation, in den Medien sicher auch, in den Parteien, aber vor allem auch in der politischen Bildung, an Schulen, in außerschulischen Orten, über Beteiligung von jungen Menschen. Das heißt, dieses Üben, dieses Erfahren von dem Wert von Demokratie, von dieser Debatte, dieser fairen Debatte über die echten Probleme und die Lösungsvorschläge, das muss viel, viel stärker passieren, dort, wo junge Menschen sich bewegen und auch eine Chance haben, sich mit Politik zu beschäftigen.
Und ergänzend sicher auch in der Kernfamilie. Auch da, glaube ich, kann schon auch am Esstisch Diskussionen aufkommen, kann man Aspekte diskutieren und kann man auch das Kind in politischer Bildung begleiten, oder?
Also sicher, aber ich glaube, wobei, wenn man jetzt wirklich guckt, nochmal, welche Chance liegt denn in dem Wählen ab 16 und was hat stattgefunden bei der Europawahl, was hat nicht stattgefunden? Und was, wenn man guckt, zum Beispiel Österreich hast du auch angesprochen, Alex, ein Land, in dem junge Menschen schon viel, viel länger auch wählen dürfen ab 16, auch auf nationaler Ebene sozusagen, sieht man schon auch Unterschiede, wie ernst diese Vorbereitung für junge Menschen auch genommen wurde. Also bei der Europawahl zum einen diese Einladung an junge Menschen, hey, wir freuen uns, dass ihr da seid, schön, dass ihr mitreden könnt, die hat nicht stattgefunden oder die ist zumindest bei jungen Menschen nicht angekommen. Das heißt, wir uns als der Politik insgesamt, nicht nur der einen Partei, sondern über alle Parteien hinweg, ist wichtig, dass ihr mitsprecht. Diese Einladung, die war zumindest für junge Menschen nicht wahrnehmbar. Und diese wirklich flächendeckende Vorbereitung, wie sie zum Beispiel in Österreich stattgefunden hat bei den ersten Wahlen ab 16, die haben wir so auch in der politischen Bildungslandschaft bei uns nicht gesehen. Das heißt, wirklich ernst zu nehmen, dass junge Menschen sich vielleicht noch nicht gut auskennen, Informationsbedarf haben und das vor allem in Schulen dann auch umzusetzen, wo junge Menschen auch unabhängig von dem Stellenwert von Politik im Elternhaus, von Herkunft, von Bildungschancen sozusagen erreicht werden können. Diese Chance, die haben wir noch nicht gut genug genutzt. Aber darin steckt eine unglaublich große Chance, dass man eben junge Menschen gerade in dem Alter 16, wählen ab 16, dort noch gut erreichen kann an solchen Orten. Ich glaube, das ist ein Potenzial, das müssen wir auf jeden Fall noch mehr nutzen für die anstehenden Wahlen, die jetzt kommen und wo vielleicht demnächst auch junge Menschen ab 16 mitwählen dürfen.
Ja, du machst den Bogen. Wir haben den Paukenschlag bei den Europawahlen gesehen, jetzt in den Landtagswahlen, die schon waren. Und jetzt mal mit Blick auf die Bundestagswahlen, die bevorstehen. Was glaubt ihr, inwieweit sind die Ergebnisse, die wir jetzt schon gesehen haben, auch schon ein Stimmungsbarometer, was nächstes Jahr auf uns zukommt? Und auch Kerstins Impuls, da die Schulen mehr vielleicht in die politische Bildung mit einzubinden, wäre vielleicht eine Chance, vielleicht auch mit einzuwirken.
Ich glaube, wir sind alle gefragt. In Anbetracht der Wichtigkeit dieser Wahl sind wir, glaube ich, alle als Gesellschaft gefragt, etwas hier zu tun, sei es auf jeder Ebene, die uns möglich ist. Sei es, wie du schon gesagt hast, in der Familie quasi drüber zu diskutieren, ja, aber auch darüber hinaus sich zu engagieren und irgendwie auch deutlich zu machen, warum Demokratie so wichtig ist und warum es wichtig ist, dafür jetzt zu kämpfen und nicht, also was ich fatal fände, wenn wir jetzt alles und es wird schon gut gehen irgendwie werden die schon merken und die Zahlen werden anders kommen. Also das würde ich als fatal ansehen, weil das wird nicht gut gehen und es waren jetzt schon mehrere Weckrufe und es auch abzutun, als zu sagen, naja, das ist ein Ostphänomen, das war ja nur bei der Europawahl, wäre, glaube ich, auch falsch. Also insofern würde ich mir wirklich wünschen, dass so ein Ruck durch die Gesellschaft geht und sagt, Leute, wir müssen jetzt zusammenstehen und mehr tun für Demokratie und lasst uns doch überlegen, auf welche Ebene und auf jeder Ebene, die nicht nur die Jungen, aber auch alle abzuholen und zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Das wäre so mein Herzenswunsch wirklich und auch irgendwie zu sagen, es geht um uns. Es geht um alles, ja. Also wenn es jetzt die gleichen, man kann ja nur ein bisschen erahnen, was es auf Bundesebene bedeuten würde. Ich will jetzt nicht in die Gesetzes und was es bedeuten würde, wenn welche Mehrheiten und so weiter, das ist alles viel zu kompliziert. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir sehen, wenn wir das Land voranbringen wollen, müssen wir uns jetzt für Demokratie einsetzen. Und das muss nicht nur, wir können nicht sagen, es muss nur in den Schulen passieren, es muss überall passieren, es muss auch in den Massmedien passieren. Und das, was du gesagt hast, Kerstin, quasi diese Vorbereitung auf die Wahlen, ja, die man durchaus, also man hat nur en passant irgendwie nebenbei erwähnt, ach ja, übrigens, bei der Europawahl dürft ihr 16 wählen, so ungefähr, ja. Ich will gar nicht nur bashen, ich bin sicher, in den Schulen, in den Politikunterricht und so weiter, wurden die Kinder schon abgeholt. Aber darüber hinaus nicht. Und dann bist du abhängig von der Lehre und von der Zeit und von der, da muss mehr passieren. Und ich würde mir wünschen, dass das jetzt auch wirklich so ein Ruck geht und sagen, Leute, wir müssen uns jetzt also zusammentun. Ich habe auch nicht die Antwort. Ich werde nur für mich auf jeden Fall mehr tun, als ich es bei den anderen Wahlen gemacht habe. Das weiß ich. Kerstin, ich habe dir das Wort abgeschnitten. Du wolltest
absolut. Ich glaube, politische Bildung in jedem Fall. Ne? Das ist, also will ich auch gar nicht sagen, dass das nichts stattgefunden hat. Wir waren selbst als Jugendprojekt der Ebert-Stiftung mit über 200 Workshops an Schulen unterwegs und haben junge Menschen versucht, für die Europawahlen zu erreichen, Informationen, Orientierung zu bieten. In jedem Fall. Aber andererseits, wir können auch nicht von heute auf morgen nachholen, was wir lange in der politischen Bildung grundsätzlich haben liegen lassen. Das heißt, politische Bildung an Schulen zurückzustellen, nach dem PISA-Schock, nach der Corona-Pandemie, ein Fokus auf die Kernfächer. Ich glaube, da bleibt langfristig viel zu tun. Aber gut, der Punkt ist natürlich, die Wahlen stehen an. Was kann jetzt getan werden? Ich glaube, in jedem Fall diesen Moment ernst zu nehmen, junge Menschen anzusprechen, auch in der Schule. Das auf jeden Fall, da besteht viel Spielraum und da sind Schulen ja auch ein öffentlicher Ort, haben den Auftrag Demokratiebildung und können mehr tun. Das ist sicher das eine. Das andere ist sicher, ich würde auch Parteien empfehlen, Politik empfehlen, dieses Experiment TikTok zu wagen. Ich glaube, da kann man vor allem nur gewinnen. Viel zu verlieren gibt es im Moment, glaube ich, nicht. Diesen Weg auch einzuschlagen. Und das Letzte, was mir aber auch wichtig ist, ist, dass es sicher auch darum gehen muss, gerade mit Blick auf junge Menschen oder die Gesellschaft insgesamt, wirklich über die Sorgen ins Gespräch zu kommen, gerade auch die Sorgen junger Menschen ernst zu nehmen, die ja vor allem sich um ganz langfristige Themen oft drehen. Ne? Wie steht's mit meiner Rente dann später mal, ne? Wenn jetzt ein Rentenpaket beschlossen wurde, das vor allem die Rente für die jetzigen Älteren sichert. Da braucht's auch wirklich gute Politikvorschläge. Auch wie kann man Daseinsvorsorge vor Ort organisieren? Vielleicht braucht's eine Debatte über die öffentlichen Finanzen. Wer kann welchen Beitrag leisten? Brauchen wir eine Vermögenssteuer zum Beispiel, um wirklich wieder mehr Spielraum zu haben, diese Sorgen anzupacken und die Situation für junge Menschen, aber für viele Menschen in der Gesellschaft auch zu verbessern. Also gute Politik für junge Menschen, aber auch die Sorgen der Menschen insgesamt im Land. Kommunikation, die alle erreicht, politische Bildung, die wirklich gut vorbereitet, sind auf jeden Fall wichtig, um unsere Demokratie zu sichern.
Ich hätte noch vielleicht einen Punkt nur zum Abschluss, was vielleicht jeder tun kann und das gar nicht so schwer ist. Wer auch immer auf Social Media aktiv ist und für sich selbst aktiv ist, gute recherchierten Fakten dort weiterzuteilen und zu präsentieren wäre zum Beispiel etwas, was jeder tun kann, der sowieso auf Social Media ja unterwegs sind. Aber auch Firmen, es gibt zahlreiche Firmen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt zahlreiche Firmen, die sich immer mehr politisch engagieren, weil die sehen, hier muss man quasi Kante zeigen und auch Gesicht zeigen. Könnten einfach genauso gut, was weiß ich, 3 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde pro Monat freistellen, damit die Leute sich politisch engagieren können und demokratische Bewegungen unterstützen können. Das sind 2 kleine Ideen, wie vielleicht jeder irgendwie beitragen kann und nicht sagen, die da oben oder man müsste. Man kann selber auch was tun, auch wenn man nicht gerade demonstrieren gehen will.
Enden. Jetzt möchte ich trotzdem positiv enden, denn eure Studie zeigt ja auf jeden Fall, dass die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern für Jungwählerinnen eine große Bedeutung hat. Und wenn man sich die Ergebnisse der Europawahl zum Beispiel anschaut, dann kriegt man auch mehr Hoffnung, weil die Mehrheit der 16- bis 24-Jährigen haben stabil demokratisch gewählt. Und ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle auch wirklich nochmal zum Abschluss wirklich betonen. Kerstin, welche Hoffnung schöpfst du aus diesen Resultaten?
Also absolut, Lena. Ich glaube, es ist die Jugend ist nicht das Problem oder nicht das Problem alleine in der Gesellschaft. Das ist der Rechtsruck, der an vielen Stellen stattfindet. Da haben wir drüber gesprochen. Ich glaube eher, dass Jugend auch Teil der Lösung ist oder sein kann. Vor allem, wenn wir es schaffen, junge Menschen gut anzusprechen, auch die Politik schafft, Lösungsvorschläge anzubieten. Weil wir gesehen haben, junge Menschen sind noch nicht so sehr parteipolitisch gebunden, haben bei der letzten Bundestagswahl vor allem die Parteien gewählt, die Inhalte anbieten, aber auch vermitteln, sie packen die Probleme der Zukunft an, sind fähig, da Lösungen auch zu bieten. Und dementsprechend habe ich schon auch Hoffnung, dass wenn wir hier alle anpacken, dass man junge Menschen auch erreichen kann, gewinnen kann und vor allem auch die jungen Menschen, die eben, also die Mehrheit der jungen Menschen, denen Demokratie wirklich wichtig ist und die sich auch jetzt mit uns sorgen, wie es bei uns mit Respekt, mit Fairness bei uns in der Gesellschaft auch weitergeht.
Alex, wie siehst du es? Einig, uneinig, Ergänzungen?
Ich glaube, hier kann man sich nur einig sein, oder?
Das denke ich auch. Ich danke euch beiden, Alexandra und Kerstin, vielen Dank, dass ihr heute mit mir im Gespräch wart. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du Einig, uneinig auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema, über das du mit Alexandra sprechen möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail an einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig, uneinig.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.